Stimmen sind Schallwellen, nicht mehr und nicht weniger. Ein nicht greifbares Medium, das aber gehörige Konsequenzen nach sich zieht. Ein verführerisches Ja, ein lautes Nein, ein stilles Vielleicht. All das kann, zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt ausgesprochen, ein Leben oder auch eine Stimmung verändern. In ihren Tagebüchern verglich Virginia Woolf die Stimme einmal mit dem Rauch in einem Kamin. Im Moment ihres Auftretens löst sie sich bereits wieder auf. Sie verflüchtigt sich. Doch wie der Rauch hinterlässt sie immer Spuren. Ein Nachhall, der nie ausklingt. Eine Erinnerung an ein gesagtes Wort. Ausgesprochenes kann nicht gelöscht werden.
Um Stimme und um die Spuren der Stimme, um ihre Präsenz im Alltag und um ihre Flüchtigkeit, um Stimme mit und ohne Körper, um Stimme von Band und Stimme ohne doppelten Boden geht es in den kommenden 2 Stunden Hörspiel Artmix. 2011 rief die Redaktion Hörspiel und Medienkunst zum Wettbewerb Stimmbänder Bandstimmen auf. Es konnten Hörstücke und Videos eingereicht werden, in denen die Möglichkeiten der Stimme neu erkundet und erprobt werden, auch abseits ihrer Funktion als Übermittler von Sprache. 88 Arbeiten wurden eingereicht, 23 davon wurden ausgewählt und zwischen Juni 2011 und Januar 2012 wöchentlich im Radio und in der Artmix-Galerie vorgestellt. Heute präsentieren wir Ihnen noch einmal die besten Stücke aus diesem Wettbewerb und befragen die verschiedenen Arbeitsweisen und Strategien der Künstler. Und zu den kommenden 2 Stunden begrüßen Sie Annegret Arnold und Norbert Lang.
Stimmbänder, Bandstimmen.
Seine eigene Stimme zu hören, aufgenommen auf Tonband oder irgendeinem digitalen Speicher, hat immer etwas Irritierendes. Manchmal kann oder möchte man sich gar nicht wiedererkennen. Das, was einem so vertraut ist, weil man es tagtäglich hört, weil es Teil von einem selbst ist, klingt, abgetrennt vom eigenen Körper, plötzlich fremd. Nicht selten verurteilt man den eigenen Tonfall, kommt sich piepsig oder irgendwie verzerrt vor. Die Stimme in dem Stück Circle Eye von Angela Mewes wurde offensichtlich bearbeitet. Auf dem vorsichtig vorlesenen Poem liegt ein Filter, der das Menschliche ins Künstliche verrückt. Die Wurzeln des zarten, tastenden Vortrags werden gekappt und als Hörer wird man Zeuge, wie sich eine Stimme im Prozess der Selbstreflexion selbst eine Fratze aufsetzt.
Circle in your eye, moon in the sky, walking in the square. Skyline in the air. There's a lens between your eye and the moon in the sky. Star on the screen, the street and the green. There's a hole in the wall, smaller than ball. There's a circle in your eye, circle wholly hollow. What is there inside? End of endless stripe. There's a hole in the wall, dangerous fall, a land full of lines, stones and crushed ice. There's a wall on the way, walking in square, grip on the ground, inhaling air, crossing stripe, part of line, the landscape, wire. High tension, Mr. Pressure, cloudy, rowdy. Later, staying awake, sleeping deep, circle in the sky, dazzling inside.
Worte sind flüchtig, denn sobald sie ausgesprochen werden, beginnen sie bereits, etwas zu bedeuten. Sie bedeuten auf etwas hin, lenken die Aufmerksamkeit auf einen anderen Ort und verschwinden schließlich selbst in dieser Ferne. Sie hängen an den Dingen der Welt, die sie beschreiben, an einem Tisch, einem Berg oder einem Baum. Die Worte werden von ihren Bedeutungen fortgerissen, sie sind fort, noch bevor sie ausklingen. Sie werden fortgerissen, weil sie immer schon auf diesen oder jenen Ort hindeuten, weil sie nicht neu sind. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben, sagte der Lautdichter Hugo Ball und schuf einfach eigene Worte, oder besser Laute, die der Zugkraft der Bedeutung standhalten. Auch Anton Kortlin erfand in seinem Artmix-Galeriestück As I Said Act 1 2 Worte ohne Bedeutung, Lautfolgen, die, elektronisch verfremdet, nur durch ihren Rhythmus, ihre Melodie und Klanglichkeit ineinander passen. Sie bedeuten nichts, sie deuten auch auf keinen bestimmten Ort, sie werden nicht fortgerissen. Da ist schlicht kein Tisch oder Baum, an den sie sich heften können. Vielmehr schweben sie frei umher, während sie an dieses oder jenes erinnern, während sie von nichts weiter erzählen als von sich selbst.
As I said, Act 1-2.
Bitte ei, emeten are und sechen sich im Rezept unterbrennen. Eines seges ebes zenere e während men.
I lieb eibni umi, I lieb siebni, ihr los musit ui amit i beginn. Ihrs liebstils i nicht habet sie bis, lies i öfstit.
O worum urn ob nikunako forstok, i mago miko golchuborf ufo donchost uso. Uts doch lebu. I u knut ufgun u mins bisur u husur stuls lebun hurun udur sigschwur unuk gru.
Nika alis mika a avam anaman, nika abaschart, abrakatsch, adar ratz au aumat eka ebnana.
Mepe felenige minere fernini, ebetre esiek immer eoin esin besesne ene.
Is liti uizi, uninit milti isutskilis, ivri naktis niti filvipi, richit sich nil trinkumim.
Dos moti nur ospozol zu lungus modlung fro, noko ogur niko no morgolisot.
Live-Reportagen haben ihren besonderen Reiz. Als Hörer kann man, an die Hand genommen von den Beschreibungen des Reporters, unmittelbar an einem Ereignis teilhaben, auch wenn es weit entfernt ist. Es ist aber nicht nur die Beschreibung, die pure Information, die den Hörer lenkt und mitnimmt, sondern auch die Stimme selbst. Das gilt vor allem, wenn es etwas Überraschendes, etwas Schlimmes oder Aufregendes passiert. Die sonst so routinierte Stimme des Reporters beginnt sich dann zu überschlagen oder auf irgendeine andere Art aus dem Ruder zu laufen. Im Moment des Entsetzens kommt die Stimme zu sich selbst und die professionelle Maske, mit der der Reporter sich normalerweise wappnet, fällt. Auf eindrucksvolle Weise nachzuvollziehen ist das in Markus Münchs Stück LZ-129. Ausgangsbasis für Münch war eine Live-Radio-Reportage über die Landung des Zeppelins LZ-129 Hindenburg am 6. Mai 1937, bei der das Luftschiff plötzlich in Flammen aufging und abstürzte. Mit entsetzter, sich überschlagender Stimme versucht Herbert Morrison, den Damen und Herren vor den Empfangsgeräten das Geschehen zu vermitteln. Für ihn in diesem Moment eine der schlimmsten Katastrophen der Welt. Markus Münch verstärkt den Eindruck des Entsetzens noch, indem er Morrisons Ausrufe in die Länge zieht. Durch die Bearbeitung und Dehnung formuliert er einen Klagegesang, der nicht nur für diese, sondern auch für spätere Katastrophen einsteht. LZ-129 wurde von der Redaktion Hörspiel und Medienkunst als Gewinnerstück des Wettbewerbs Stimmbänder Bandstimmen ausgewählt.
It's burning, bursting into flames, and it's falling on the morning fast, and all the folks between the fences is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. I can hardly breathe. I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, this leg, there's a massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and scream. Lady, I'm sorry.
Einer Stimme folgen oder auch eine Stimme zu verfolgen, ist ganz grundlegend mit einer Aufforderung verknüpft. Sie fordert es, ihren Faden aufzunehmen und ihn weiterzuspinnen. Was auch immer gesagt wird, es verlangt nach einer Weiterführung, sei es ein einfaches Wort oder eine lange Rede. Die Stimme fordert immer ein Gegenüber und manchmal fordert sie es auch heraus. Dieses Prinzip hat der Musiker Peter Broderick auf seinem jüngsten Album These Walls of Mine angewandt. Für sein Stück When I blank bat er andere darum, die Leerstellen in dem Satz zu füllen, um diesen versteckten Dialog wieder zusammenzufügen und rhythmisch zu verdichten. Hör mir zu. Mit diesen Worten beginnt das gleich folgende Galeriestück von Julian Ignatovic. Es sind drei Worte, die jedoch nicht von einer Person allein gesprochen werden. Jeder Laut stammt von einem anderen Sprecher und wurde elektronisch zusammengefügt. Ganz buchstäblich verschmelzen die Stimmen zu einem sozialen Körper, zu einem gemeinsamen Tonfall. Dabei findet sich dieser kollektive Tonfall in jeder Situation, in der Menschen miteinander sprechen. Denn es ist nicht möglich, jemand anderem zuzuhören, ohne dessen Worte im Verborgenen leise mitzusprechen, ganz gleich, was er sagt. Worte vernehmen, das bedeutet, sie selbst in den Mund zu nehmen oder sich von ihnen einnehmen zu lassen. So fordert jede Stimme nicht nur ein Zuhören, sondern auch ein Mitsprechen, eine zweite Stimme ein. Auf diese Weise verlangt die Stimme nach einem Dialog, nach einem anderen, der an der Stimme teilhat. Im Lautwerden der Stimme nimmt man also einen Platz im sozialen Geschehen ein oder, wie es der Philosoph Dieter Mersch formuliert, indem ich meine Stimme erhebe, erlange ich folglich einen sozialen Körper. Julian Ignatovic, Sistierung der Nonkommunikation.
Hör mir zu. A.
E.
I.
O.
U. A. E. I. O. U.
A-E-I-O-U.
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 A-E-I-O-U. A-E-I-O-U.
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 A-E-I-O-U.
Hör mir zu.
Sch.
Hör nie zu. L. 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 L.
Eine kleine Geschichte, wie sie täglich passieren könnte. Ein Paar besichtigt ein Haus und ist begeistert. Der Boden, die Fenster, die Wände, der Blick nach draußen. Alles wunderbar. Kaum zu glauben, dass das bald ihr neues Zuhause werden soll. Und dann plötzlich wird ein Makel sichtbar. Irgendetwas, das die aufgekommene Begeisterung erstarren lässt. In Carsten Brandaus Stück »Das Stocken der Welt Nummer 12« sind es sogenannte Stockflecken, vermutlich die Spuren eines an die Decke gewummerten Besenstiels, die das Paar aus dem Konzept bringen. Die vormalige Begeisterung gerät ins Stocken und der Traum vom neuen eigenen Haus zerplatzt. Oder war das alles nur ein Traum? Und wenn ja, wer träumt denn da? Warum ist es die Stimme eines Kindes, die uns mit den Worten eines Erwachsenen durch diesen Traum führt? Das Stocken der Welt Nummer 12 erzählt von einem Traum und gleichzeitig vom Inszenieren eines solchen.
Ein Traum.
Es ist also ein Traum, dieses Haus, die meterhohen Decken, der Stock, das kunstvoll verlegte Parkett,
das kunstvoll,
verlegte Parkett.
Ein Traum.
Ein Traum.
Mich?
Ein Traum.
Ja.
Dass wir hier einziehen, wir beide,
dass wir hier leben werden, dass das unser Haus hier,
Schatzi,
wir kaufen es doch,
das Haus,
wir kaufen das Haus,
mein Sahnetörtchen.
Wenn es uns zusagt,
natürlich
sagt es uns zu,
denke ich,
und denke,
Schatzi,
wem sagt dieser Traum denn nicht zu, diese meterhohen Decken,
dieser Stuck,
dieses...
Was hast du?
Mein Sahnetörtchen?
Stockflecken. Stockflecken.
Stockflecken.
Stockflecken, tatsächlich.
Nichts wie raus aus diesem Traum.
Stockflecken.
Komm schon.
Stockflecken.
Schnell weg hier.
Die Welt ist ein Instrument, gleich wie eine Orgel von vielen Stimmen mit einer einigen Luft getrieben. Mit diesen Worten beschrieb der Mystiker Jakob Böhme in seinem 1622 publizierten Buch De Signatura Rerum die Dinge in der Welt. So ist das Zusammenspiel der Dinge für ihn auch nicht einfach ein Austausch von Informationen, sondern ein Verhältnis der Resonanz. Ein jedes Ding hat seine Stimmung, hat seine eigene Tonlage, die durch den Weltenklang zum Klingen gebracht wird. Nicht nur Menschen haben demnach eine Stimme, sondern auch die Dinge. Und jede einzelne Stimme ist auch kein Ausdruck einer Persönlichkeit oder einer Subjektivität. Sie atmet nicht aus sich selbst heraus. Vielmehr entsteht die Stimme in Resonanz zu all dem, was sie umgibt. Sie wird von ihrer Umwelt je nach Stimmung in Schwingung versetzt. Eine einzelne Stimme enthält demnach immer schon den gesamten Zeitraum, der sie umgibt, und indem sie erklingt, bezeugt sie ihre Anwesenheit in diesem Zeitraum. Immer wieder kann man diese gemeinsame Stimmung hören, etwa wenn man sich in der Stimmlage an und Lautstärke einem bestimmten Raum oder anderen Menschen anpasst, leise flüsternd in einer Kirche oder auch, wie im Atmix-Galeriestück Gruppe von Johannes Krause, einfach dem Gesamtklang der anderen Stimmen.
Es geht los mit einer Anleitung, vorgetragen von einer auffälligen, etwas gequetschten, trägen männlichen Stimme, Typ der Fiese. Noch könnte das eine gewöhnliche Story werden, verlesen von einem charismatischen Erzähler. Doch dann läuft etwas aus dem Ruder. Verschiedene Erzählspuren laufen ineinander, unmöglich, sie noch auseinanderzuhalten. Die eine individuelle Stimme hebt an zu einem polyphonen Durcheinander. Was am Anfang als individuell und charakteristisch wahrgenommen wurde, verkommt in der Masse zum leblosen, trägen, modulationsarmen Einheitsbrei. Stefan Cordes, nicht aus dem Kopf.
Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass keiner der Lichtschalter funktioniert. Machen Sie sich also tagsüber, während es hell ist, mit den Räumlichkeiten vertraut.
Ein Kölner Provinzbahnhof.
Die wichtigsten Wege sollten sie alle einmal abgegangen sein.
Köln auf jeden Fall. Wenn ich da nach Paris wollte, weiß ich nicht. Ich bin mit einem von
auf jeden Fall war ich
Bei Bus dem Zug. Da, Zug und irgendwo, aber nicht nach Paris.
Ich schaff's nicht, die Gedanken auszusprechen, während ich denke. Ich kann nicht das, was ich denke, gleichzeitig sagen. Die Musik machen müsste zu irgendwelchen Sachen. 4 Wochen her.
Ich muss mir jetzt überlegen.
Wir haben iPods bekommen, auf denen synchron geschaltet das Audioprojekt. Das lief genau gleichzeitig, war dann eine freie Anweisung in den Rechenplatz. Die Anweisung in den Rechenplatz.
Es ist fast so, dass ich mir selbst keins dieser Worte glaube.
Eine Stimme ist nie allein. Sie ist nur ein Klang in einem weiten Klangpanorama, in dem aus allen Richtungen Geräusche ertönen. Pfeifender Wind, donnerndes Gewitter, eine dröhnende Lüftung oder eine vor sich hingleitende Straßenbahn. Das unkontrollierbare, lärmende Rauschen der Umgebung wird die Stimme nie los. Es bleibt ihr auf den Fersen. Ihr erster Impuls ist es also, aus diesem Rauschen aufzutauchen, es zu übertönen, um überhaupt verständlich zu sein. Für diesen Anlauf holt sie tief Luft. Dabei erzeugt sie selbst ein leises Rauschen, einen Windhauch. Noch bevor also ein Ton aus der Kehle erklingt, bevor ein Wort ausgesprochen wurde, ist die Stimme zunächst selbst Teil dieses Rauschens. Wer spricht, der taucht in das Hintergrundrauschen unter seinem Rhythmus. Der Sinn zieht diesen langen Kometenschweif hinter sich her, schreibt der Philosoph Michel Serre. Die Stimme wird aus dem Rauschen geboren, dem sie sich entgegenstellt. Daher hört man auch jeder Stimme dieses Rauschen an. Das Klangpanorama, das sie umgibt, das atmende Lärmen der Welt. Vielleicht ist es also kein Zufall, wenn man in dem Artmix-Galeriestück Dichte Wolken von Nika Breithaupt nie ganz genau sagen kann, was Stimme und was Umgebungsrauschen ist. Worte, Klänge und Grundrauschen gehen fließend ineinander über, bedingen sich wechselseitig.
Jeder Mensch hat eine eigene Stimme. Eine Stimme, mit der er laut oder leise, bedrohlich oder zart werden kann. Mit ihr kann er andere verführen, verstören oder an der Nase herumführen. Gleichzeitig ist die Stimme aber auch Sprachrohr der eigenen Befindlichkeit. Sie ist verräterisch, denn an ihr erkennt man, ob jemand aufgeregt, entspannt, müde oder unzufrieden ist. Stimme hat zwei Seiten. Sie ist mal bewusstes Instrument, mal unbewusster Begleiter. Ein Begleiter fürs ganze Leben. Auch wenn man den Mund hält. Dann verstummt die Stimme zwar, aber lässt sich dennoch nicht verleugnen. Facelifting gibt es, Stimmenlifting nicht. Naomi Steuer, das hohe Lied der Unmöglichkeit.
Deine Stimme öffnet mich. Deine Worte öffnen mir.
Nationen der Unmöglichkeit. Nations of Impossibility. Wir können sprechen.
Ich lese.
Du schreibst.
Oder andersrum?
Sie ist immer dabei.
Sie ist immer dabei.
Deine Stimme.
Sie ist immer dabei. Der Spaziergang auf den Hügel, auf dem Lande.
Ein Kreuz.
Stopp.
Wenn sie da sitzt, in vollkommener Stille, kommt ein Klang. Er nimmt sie auf seinen Schoß. Er zieht mit ihr davon, er bricht sie in zwei.
Au!
Au!
Mein Herz!
Welch schöner Schmerz!
Stopp!
Von der unendlichen Unmöglichkeit zu
imaginären Nichtorten.
Imaginäre Nichtworte.
Die Tatsache, dass wir sie nicht sehen können, muss nicht unbedingt heißen, dass sie nicht da sind.
Stopp! Muss!
Stopp!
Muss!
Stopp! Muss!
Stoppen!
Stopp, muss.
Impossibility.
Du hast mich unmöglich gemacht.
Es ist die Unmöglichkeit.
Sie spricht in Zungen. Sie ist besessen.
Impossibility hat uns gekriegt.
Ich benutze meine Zunge, wenn wir nicht sprechen.
When I do not speak.
When I do not speak.
When I do not speak. Ich benutze meine Zunge.
Wenn wir küssen.
Mua, mua, mua.
Mua.
Liebe ist vielleicht die riskanteste unter den Unmöglichkeiten, sinniert der Prinz in Richtung Rose.
In dem Wasser gab ich mich dir hin, Miss Impossibility, Miss Impossibility, Miss Impossibility. Im Wasser nahm ich dich in mir,
im Wasser nahm ich dich in mir,
im Wasser nahm ich dich in mir,
Missing Possibility.
Mopsibility.
Unmöglichkeiten des Verstehens.
Nations of Miss unterstehen. Mistress-ing.
Miss me in.
Miss Impossibility.
Ende der Geschichte. End of the story.
Antiklimax. Antiklimax. Antiklimax.
I'm not sure if I'm going to be able to do that.
5 Jahre lang soll er verborgen hinter einem Vorhang doziert haben. Viele der Schüler von Pythagoras haben ihren Lehrer nie zu Gesicht bekommen. Er blieb eine Stimme, deren Körper nur als Schatten existierte. Eine schwarze Silhouette auf einem weißen Hintergrund, die bezeugt, dass jemand da ist. Doch ein Schatten verbirgt nicht nur das Aussehen einer Person, er entkoppelt sie auch von ihrem Ort. Denn der Schatten ist immer da zu sehen, wo die Person nicht ist. Sie schwebt frei umher. In den Umrissen der Schatten verliert die Identität des Sprechers ihre Konturen. Sie schillert, kann dieses oder jenes hier oder dort sein. In diesem Bereich des Zwischen befinden sich auch die 2 Stimmen des gleich folgenden Artmix-Galeriestücks Love Me Gender von Silke Müller. 2 Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich verstehen. Zwischen den Geschlechtern Transgender und ohne einen festen Ort der Zuschreibung. Zu den Stimmen, die man hört, lässt sich kein eindeutiges Bild finden. Es bleibt ein Umriss, ein Zwischenraum, in dem sich die Stimmen bewegen. Wir hören Silke Müller mit Love Me Gender.
He oder she, also er oder sie. He oder she, also er oder sie. He oder she, also er oder sie.
Ja, euer vermeintlich heterosexueller Sohn ist eigentlich eure lesbische Tochter.
Ich habe lange Zeit auch nicht gesagt, dass ich transgender bin. Ich habe mir überlegt, ja, ich schaue jetzt mal, wie das wäre. Ich habe jetzt eine tiefe Stimme, nachdem ich im Testosteron genommen habe. Wie ist das, wenn ich als Mann durch die Welt durchgehe? Das habe ich eine Zeit lang probiert. Aber das ist es nicht. Ja. Ich bin transgender und das wirft einfach ein ganz anderes Licht auf alles, was ich mache.
In der Realität bedeutet es schon noch, dass ich oft darauf angeredet werde. Ich denke mal, also etliche Hörerinnen und Hörer kennen mich, ja. Werden sie vielleicht auch gedacht haben, ja, Gabi Zetner und diese Stimme, bei mir ist es meistens mit der Stimme, dass ich angeredet werde, so.
He oder she. Ich heiße Hans Scheierl, ich bin aus Salzburg, ich bin dort als Angela Scheierl geboren. Ich habe also inzwischen mich transgendert.
Transsexualität, dieser Begriff, vermittelt irgendwie die Idee, dass das Ganze mit Sexualität zu tun hat. Aber dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen, ist eigentlich ein Fühlen, ein Empfinden.
Wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es da gibt es auf der einen Seite Männer und dann gibt es Frauen und dann, okay, gibt es ja, sowas wie Leute, die sind transsexuell, die ändern ihr Geschlecht, die sagen dann, ja, ich bin im falschen Körper geboren und werden dann durch Operationen, wird dann also ihr Gender angeglichen, damit sie also besser passen in diese Gruppe, in der sie sich fühlen.
Dann fängt während der Psychotherapie an, dass du Hormone kriegst. Die verhindern mit, dass der Körper Testosteron, also das männliche Hormon, produziert, das wird unterbunden.
Auch ein Paradox, eine Identität zu haben, die eigentlich eine Transidentität ist. Das heißt, ständig in Bewegung und abhängig von der jeweiligen Situation, in der ich mich befinde.
Es bedeutet für mich ein Neugeborenwerden. Endlich dieses Leben konnte ich beginnen, das ich schon immer gefühlt habe.
Mindestens seit Judith Butler, dass also Gender eine Konstruktion ist, an der ich immer wieder basteln muss, ja, und die mir zugeschrieben wird aufgrund der Geburt, aufgrund dessen, wie halt mein Körper aussieht, werde ich als Mädchen oder als Bub deklariert und dann werde ich so behandelt. Und das ganze Leben besteht daraus, dass man sich dann immer wieder versichert, dass das auch wirklich stimmt, dass ich also entweder jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es eine große Irritation.
Love Me Gender. Es sprachen Gabi Zehentner und Hans Scheil.
Jeder, der schon einmal mit einem digitalen Tonbearbeitungsprogramm gearbeitet hat, kennt die mal simplen, mal komplexeren Werkzeuge, mit denen sich Klang oder Geschwindigkeit des Aufgenommenen verändern lassen. Per Klick wird das Gesagte zum Mickey-Maus-Dialog, tönt aus dumpfer Tonne oder zerfasert in Echo und Hall. Das Bearbeiten allein um des Bearbeitens willen macht beim ersten Mal noch Spaß, doch schon beim zweiten Mal beginnen einem die gepitchten Mickey-Mäuse und zehnfachen Echos auf die Nerven zu gehen. Sparsam im Umgang mit Audioeffekten zu werden und sie wirklich nur dann einzusetzen, wenn das Material es verlangt. Leitsätze dieser Art werden dann zum neuen Arbeitsprinzip. Welches Material aber verlangt nach welchem Umgang? Und wann sollte statt dem Prinzip der Sparsamkeit nicht viel eher das Prinzip der Übertreibung gelten? Ausgangsbasis von Jeff Cloak in seinem Stück Echoes of Haley and Max sind die Witze zweier Kinder. Anstatt sie nacheinander abzuspielen, lässt Cloak sie ineinander laufen und belegt sie mit Hall. Nicht einmal, sondern viele Male. Was am Anfang noch klar zu identifizieren ist, vermengt sich mehr und mehr zu einem tönenden Geschwader. Aus den Kinderstimmen entsteht eine unheimliche und undurchdringliche neue Dimension. Und obwohl man Zeuge dieser immerhin 3 Minuten dauernden Transformation von unbedarft zu unheimlich, von klar zu unscharf ist, kann bzw. will man den Zusammenhang von Anfang und Ende nicht glauben.
A piggy went to the market and he saw some fish and said to himself,
if I were a dragon, I'd be so wagon. I'd live in a mountain
all day, every day.
Fly around the
promise you'll stay alive, fishy fish, fish. A piggy went to the market and he saw some fish and said to himself,
if I were a dragon, I'd be so dragon. I'd live in a mountain
all day, every day.
Fly around the promise
you'll stay alive, fishy fish, fish. A piggy went to the market and he saw some fish and said to himself,
if I were a dragon, I'd be so dragon.
Thank you.
Es steckt ein besonderes Versprechen in den manipulierten und künstlichen Stimmen der Gegenwart. Plötzlich können sie Dinge, die zuvor nicht möglich waren. Sie verlieren ihre menschlichen Makel, bekommen eine glatte Oberfläche. Sie erweitern sich, wachsen über sich hinaus. Sie verlassen den Körper und verbinden sich mit den Apparaten. Sie werden unsterblich. Zugleich liegt eine Tragik in diesen Stimmen, denn als Untote sind sie dazu verdammt, stets weiter zu existieren. Sie werden zu geisterhaften Wiederholungsstimmen, denen kein Ende beschert ist. Das eigentliche Territorium des Mundes, der Zunge und der Zähne, so beschreiben es die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari, ist das Essen. Doch Essen und Sprechen kann man nicht gleichzeitig. Man muss sich entscheiden. Zu essen bedeutet zu verstummen, zu sprechen bedeutet zu hungern. So ist dem Sprechen also immer ein Mangel eingeschrieben. Es fehlt etwas ganz Elementares, wenn wir sprechen. Wir entfernen uns vom eigentlichen Territorium des Mundes und doch sprechen wir weiter. Es ist der Hunger selbst, der uns immer wieder von Neuem antreibt, den Mund zu bewegen, Vokale und Konsonanten zu formen. In jeder Stimme liegt etwas, das aus diesem Hunger heraus spricht, eine Triebkraft des Sprechens. Auffällig wird dieser Mangel vor allem dann, wenn die Stimme nichts sagt und nur als Stimme präsent ist, wenn ihr Klang selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. In Bruno Piseks Artmix-Galeriestück »Meine Magnetbandstimme unterhält sich mit meiner Festplattenstimme« wird den Stimmen dieser Hunger wieder eingeschrieben. Mit elektronischen Mitteln überschlagen sie sich, werden aufgefächert und zusammengezurrt, hecheln und stöhnen. Sie sprechen und hungern zugleich.
Stimme ist wandelbar und unterliegt immer auch den Einflüssen ihrer Zeit. Wenn man sich alte Tonaufnahmen anhört, kann man feststellen, dass sich nicht nur der Sprachduktus, sondern auch die Stimmen selbst über die Jahrzehnte verändert haben. Was würde passieren, wenn man das Rad der Zeit 1000 Jahre vor- oder zurückdrehen könnte? Wie klingt die menschliche Stimme im Mittelalter und wie im Jahr 3012? Peter Strickmanns Stück Hubub schildert ein Endzeitszenario. Stimme als Gesang, als klangvolle Liebesode oder zarte Melodie hat auf der Erde keinen Platz mehr. Der Mensch hat sich zum Beuteltier gewandelt.
Man muss jemand sein, um eine Stimme zu haben, stellte der Philosoph Bernhard Waldenfels fest. Doch zu wem gehört die Stimme, wenn sie künstlich hergestellt wurde? Welcher jemand spricht aus einer Stimme, die körperlos ist? Offensichtlich gehört diese Stimme niemandem Bestimmten, dennoch verlangt sie nach einem Ort, einem Raum, in dem man sie verorten kann, einem Zwischenraum, in dem ein großer anderer ist, der nicht zu benennen ist. Auch in Beate Gördes Video »Oh Lord« tauchen Stimmen auf, die, elektronisch bearbeitet und verfremdet, zu niemandem mehr gehören. Immer wieder setzen sie zu einem Gebet an und stellen damit einen Bezug zu einem gänzlich unbestimmten Ort her. Sie erklingen zu einem Videobild, das nichts weiter zeigt als eine weiße und eine schwarze Fläche, die horizontal voneinander getrennt sind und wechselseitig miteinander interferieren. Sie markieren einen Horizont, die Grundlinie eines Raumes, und dennoch zeigen sie keinen bestimmten Raum. Bild und Ton verbleiben in einem Schwebezustand zwischen Körper und Körperlosigkeit, zwischen Raum und Endlosigkeit. Beate Gördes, O Lord.
Father, son, father, son, father, son, father, son, father, son, father, and holy son, 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 and holy spirit, O holy spirit, glory be the name of God, spirit, father, son, father, holy son, father, holy son, God, make father to save me, father, O God, make father to save me, father, spirit, father, O father, oh, in the name Father, of God, so God make Father to save me, Father, oh, haste to me, in the name oh, of God, Holy Spirit, payment, payment, oh, haste to help, oh, God, haste to help, oh, God, haste, oh, God, make speed to save, oh, God, make speed to save, oh, God, make speed, oh, glory, oh, in the name speed, haste, oh, God, make speed, glory, oh, in the name speed, God, oh, God, make speed, haste, oh, God, make speed, haste, oh, God, make speed, spirit, oh, God, make speed, glory, oh, in the name speed, God, oh, God, make speed, Holy Spirit, Father, and haste, oh, haste to help me, Father, help me, Son, Lord, Father, help me, Son, Lord, Father, Son, in the name of God, in the name of God, and Holy Spirit, in Father,
Son, and Holy Spirit, Amen. O God, and Father, Son, and Father, Son, and O Host, Spirit, and Holy Spirit, Amen. O God, Amen. O God, and Father, Father, Son, Son, O God, and Speed, and O God, and Speed, and O God, and Holy Spirit, Son, Father, Son, Father, Son, Father, Son, Father, Son, Father, Son, Father.
Stimmen können laut oder leise, bestimmt oder verhalten, brummig oder hell sein. Mit der Stimme wird geweint und gelacht, getobt und gestöhnt, wird das, was innen ist, nach außen getragen. Tobias Grevenick und die sogenannte Therapeutische Hörgruppe Köln bilden in ihrem Stück unikale Morpheme, die Vielfältigkeit und Variationsbreite von Stimme ab. Ihr Stück lädt ein zu einem Rundgang durch ein akustisches Labor, indem in den verschiedenen Reagenzgläsern unterschiedliche Stimmsubstanzen aufbewahrt und gelegentlich auch vermengt werden.
Bitte noch ein Glas für den Doktor.
Bass drum, snare drum, hi-hat.
C'est-à-dire qu'elle va transformer complètement la réalité.
Eine Sendung der Therapeutischen Hörgruppe Köln mit dem Titel Unikale Morpheme. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben.
In dem Film Mulholland Drive von David Lynch gibt es eine Szene, in der eine Sängerin in einem Nachtclub zusammenbricht, ihre Stimme aber weiter singt. Hier zeigt sich etwas, das immer schon in der Stimme schlummert, wie es der slowenische Philosoph Slavoj Žižek ausführt. Sie ist ein Organ ohne Körper, eine gespenstische Erscheinung, die keine Verankerung mehr braucht, die sich frei weiterverbinden kann, neue Bedeutung formen kann, die weitersingen kann, auch wenn kein Körper mehr vorhanden ist. In Hans Kastrups Stück »Eine mechanisierte Unschärfebeschreibung« meint man, solch eine Stimme hören zu können. Eine Stimme, die von Mund zu Mund springt und dabei etwas ausspricht, das keiner der einzelnen Stimmen hat aussprechen können. Eine fast orakelhafte Sprache in mehreren Zungen, die keine Verankerung mehr besitzt. Oder auch eine mechanisierte Unschärfebeschreibung.
This is tape number one. This is tape number one.
Ästhetik und Didaktik.
Kultur. Empathie.
Aber auch konkrete Therapieansätze.
Alles ist irgendwie in Auflösung.
Da kann man sich nicht schützen.
Es ist aber auch nichts Neues.
Die Voraussetzungen sind oft alles andere als günstig.
Der Traum ist aus.
Das ist die Wahrheit.
Das hat nun keine Sensation verraten, sondern erneut ans Tageslicht gebracht. Es ist halt so.
Ohne dass man das großartig
entdecken, neu definieren,
entschlüsseln muss, sondern.
Und da muss man schon speziell suchen.
Wenn man die Dinge hinterfragt.
Über das Phänomen.
Und seine Kollegen.
Das hat man jetzt kapiert, dass das große Kunst sein kann.
Im Labor.
In der Öffentlichkeit.
In Fett und Zucker.
Trifft man sich mit anderen Menschen.
Das ist natürlich immer die große Frage, wann passiert das?
Wahrscheinlich nicht zufällig.
Menschen entwickeln unverkennbar
eine neue Sprache.
Eine neue Sprache.
Skurrile Verse.
Tradition des Schönen.
Das muss sich ändern.
Lasst uns
ganz, ganz streng
Geschichten spinnen.
Lasst uns
als Zustand
auf einer Welle schweben.
Lasst uns
das Ende eines Filmes sein.
Roll number 2.
Form und Inhalte.
Eine Frage der Perspektive.
Zeichen, dass der Wert der Kultur hochgehalten wird.
Warum eigentlich?
Wenn man die Dinge hinterfragt.
Warum Menschen sich mit Ideen und Tatkraft einsetzen.
Kontinuierlich.
Ganz streng.
Ergibt sich zwingend
ein uralter Menschheitsraum.
Vorgefertigte Informationen.
Verständlich ausgewertet.
Ohne dass man das großartig
bewusst
entschlüsseln muss.
Der Mensch qualitativ,
subjektiv, objektiv.
Als Kulturkritiker.
Man weiß
biochemisch
gar nicht so richtig, was da passiert.
Das ist
als Underground
Konzept Unsinn.
Bürgerliche Kunstscheiße.
Realität
entdecken
und
neu definieren.
Der Interpretation
niemals trauen.
Geister in der Falle.
Unzweifelhaft.
Das Phänomen.
Zweifel.
Was dahinter steckt.
Klingt ganz verlockend.
Was soll ich sonst noch sagen?
Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich.
Dann gute Nacht.
Für die Liebe gibt es viele Bilder und Metaphern. Für die einen ist sie der Anker, der sie im Leben hält, für die anderen das Feuer, das ihnen Energie spendet. Liebe hat unzählige Facetten. Eine stille Form der Liebe ist die Liebe aus der Distanz, die heimliche, erdachte, sehnsüchtige Liebe. Ihre Stimme ist die des Stummen, zumindest nach außen hin. Nach innen ist diese Stimme laut und aufgedreht. Es ist die Stimme des genau Beobachtenden, die des Dazuerfinders, des Königs der Imagination. In seiner Stimme spiegelt sich die Liebe als Sehnsuchtsort wider. Ann-Kathrin Trautmann, ABC der Liebe.
Weine nicht. Eines Tages wird es uns gelingen, uns zu sprechen. Und das, was wir sagen werden, wird noch schöner sein als unsere Tränen. Ganz flüssig.
Die Frau, die sich letzten Montagabend gegen 7 Uhr vor dem Blumengeschäft in der Rue Tronchet Nummer 10 im Vorbeigehen nach dem Mann umgedreht hat, der vor der Tür stand, wird gebeten, sich zu melden.
Nichts ist so ausdruckslos wie die Augen von Tieren, die objektiv zu trauern scheinen, dass sie keine Menschen sind.
Die Gewalt der Liebe führt zur Zärtlichkeit, der dauerhaften Form der Liebe. Aber sie weckt im Verlangen der Herzen dasselbe Element der Unordnung, denselben Durst nach der Ohnmacht und denselben Nachgeschmack des Todes, die wir im Verlangen der Körper finden.
If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me out for a ride, you know you can. I'm your man.
Worte hören, ihnen die hörende Aufmerksamkeit zu schenken, das ist schon fast ein Gehorchen, stellte der Psychoanalytiker Jacques Lacan in einem seiner Seminare fest. Denn bevor man eine Stimme hört, bevor man sie wirklich vernimmt und etwas versteht, horcht man auf, ohne es zu wollen. Man möchte fast sagen, man wird aufgehorcht oder auch aufgescheucht. Etwas stößt an das Gehör an, eine feste Stimme, ein Laut. Und das Gehör wird aus seinem Schlummer geholt. Für einen Augenblick kann man nicht mehr weghören. Man ist der Stimme, die spricht, gänzlich ausgeliefert. In Markus Beuters Artmix-Galeriestück Retororio wird diese Logik ins Extrem geführt. Ausgangsmaterial war eine Rede von Yongjin Moon, dem Sohn des Begründers der Moon-Sekte am 10.12.2001 in Berkeley, Kalifornien. Er beginnt diese Rede ruhig, schmeichelnd, als wolle er seinem Publikum in einen tiefen Schlummer wiegen. Dann stellt er die Frage: Do you want me to speech or preach? Und ändert seinen Tonfall schlagartig. Aufgebracht, flehend, wütend, aggressiv. Für sein Stück samplete Markus Beuter lediglich jene Frage, die den Wendepunkt der Rede markiert: Do you want me to speech or preach? Elektronisch verfremdet und verdichtet zeichnet er in seiner Komposition die Entwicklung der Rede nach. Den sanften, warmen Schlummer und schließlich die plötzlich einsetzende aggressive Agitation. Es verfolgt die plötzliche Entwaffnung des Gehörs an der Grenze zur Hörigkeit.
Wenn wir eine Stimme ohne Körper hören, beispielsweise im Hörspiel oder ganz generell im Radio, sagt die Autorin und Hörspielregisseurin Alice Elstner, kommen wir nicht umhin, uns einen Körper zu dieser Stimme hinzuzuimaginieren. Bei der Hauptfigur ihres Stückes »Hör auf mit den Mäusen« fällt das auch nicht schwer. Es ist eine alte Frau, rollendes R, hohe, heitere, manchmal etwas wackelige Stimme. Man nimmt dieser Stimme alles ab, glaubt an ein schönes, bewegtes, langes Leben. Doch die andere Stimme in diesem Stück sägt an dieser Vorstellung. Es ist die einer jungen Frau, die der Autorin Alice Elstner. Sie kennt den Körper dieser Stimme, die für uns eine vergangene Welt auferstehen lässt, kennt ihre Macken und ihren trüber werdenden Blick. Die kesse, abgeklärte Stimme der jungen Frau kann nicht anders, als den schillernden, etwas weltfremden Kosmos der alten Frau auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen.
Ich kann nicht viel sagen, was eigentlich war. Ich weiß nur, was ich gemacht habe gestern. Was soll das? Ich hätte gestern Geburtstag haben sollen und haben mir nicht gefeiert, ne?
Großmutter, Großmutter, dein böhmisch sich rollendes R, deine Geschichte, deine Vergangenheit.
Machst du schon auf? Nee, bloß nicht.
Hör auf mit den Mäusen.
Ich meine, nimmst du schon auf?
Also ich glaube, die sind jetzt weg. Kannst du dir vorstellen, dass ich Mäuse in der Wohnung hatte?
Großmutter, warum hast du so große Ohren? Deine Hände sind weich und faltig, dein Blick ist trüb. Erkennst mich nicht mehr.
Prag ist eine schöne Stadt. Mein Vater fuhr mit mir am Sonntagvormittag am Hradschin. Und da war oben so eine Aussichtsplattform. Da sind wir rumgegangen und haben uns Prag angesehen.
Ich weiß nicht, ob du mit den Worten auch deine Erinnerung verlierst. Du brauchst viel zu lange, um den richtigen Begriff für die Dinge zu finden. Schrank, Sofa, Bild? Oder bin ich zu ungeduldig mit dir? Großmutter, mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß, dass alle die Worte da sind.
Aber im Sommer waren wir nicht in Prag. Juli, August sind wir in die Sommerfrische gefahren. Einmal nach Hirschberg, Doxy.
War ja ein deutscher Ort, aber die Tschechen haben sich ja auch angesiedelt.
Hirschberg am See. Hirschberg am See, Doxy.
Die Trümmerfrau im Plattenbau, nein. Das bist du nie gewesen. Plattenbau, ja, aber Trümmerfrau, nein. Jetzt Altenheim am See. Schön, Großmutter, wie schön.
Und das hat uns so gut gefallen.
Wir wollten nicht mehr woanders hinfahren.
Wir wollten dann nichts anders mehr hinfahren. Wohin im Sommer? Nach Hirschberg. Wir haben auch Freunde dort gefunden. Und alle die Hirschberger Kinder hat man ja gekannt. Und da war der Hirschberger See.
Da konnte man an den Weg laufen, von Dammeln nach Hirschberg.
Schönes Wasser, immer so am See entlang.
Und immer schön.
Und da war immer der Strand, schöner Sandstrand.
Sehr schön Sand, immer Sand.
Und im See gab es ein Mäuseschloss, das war so eine kleine, aber eine künstliche Insel, hat wohl der Graf angelegt, haben sie erzählt. Das Mäuseschloss. Naja, also, weißt du, mir ist alles egal. Ich kann nur nicht sagen, wo ich war. Also, war ich in meinem Zimmer?
Der Rundfunk beginnt auf der Folie des schweigenden Nichts, schrieb Rudolf Arnheim in den Anfangsjahren des Radios über das neue Medium. Mögen es auch nur kürzeste Augenblicke sein, etwa in der Pause zwischen zwei gesprochenen Worten. Immer gibt es da diese Momente, in denen schlicht nichts über den Äther gesendet wird. Kein Signal, Stille, Schweigen. Vor einer Fernsehkamera kann man still sitzen. Vor einem Mikrofon muss man etwas tun, um da zu sein. Zum Beispiel sprechen, rascheln oder ein Instrument spielen. Andernfalls existiert man schlicht nicht. Bist du noch da? Fragt man in einem Telefongespräch, wenn sich nichts rührt, wenn die Gefahr besteht, dass der andere einfach weg ist. Denn wenn er oder sie nicht da ist, bleibt nur unüberwindbarer Raum und eine fehlende Stimme. Diese Fragilität wächst, je weiter die Sprechenden voneinander entfernt sind, je unüberwindbarer der Raum zwischen ihnen ist. In dem Artmix-Galeriestück Sphaira Zero One Remixed ist die maximale Distanz erreicht. Zu hören ist ein Astronaut von der Raumstation ISS, der einer Schulklasse von den Lebensbedingungen im schwerelosen Raum berichtet. Diese Stimme kommt buchstäblich aus dem schweigenden Nichts, aus der leeren Endlosigkeit des Weltraums. Mit jedem Over, das sie an das Ende ihrer Sätze anhängt, wächst die Unsicherheit, ob sie noch da ist, ob sie nicht doch von diesem fremden Raum geschluckt worden ist, bis das Staunen wieder einsetzt, wenn die Stimme plötzlich aus dem Nichts wieder auftaucht. Denise Ritter, Zero One, remixed.
When they return to Earth, they burn up in the atmosphere and they take all our garbage with them. Over.